Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Eine Schwachstelle wird veröffentlicht mit, liebe Leute, wie könnt ihr diese Schwachstelle ausnutzen? Ihr müsst gar nicht darüber nachdenken, hier ist ein Stück Code, mit dem ihr diese Schwachstelle ausnutzen könnt.
Daniel Kapfer im Gespräch mit Carsten Maywirt, Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt.
Solche Hoodie-Typen, ja, dieses alte Klischee, Script-Kiddies, ja, das gehört eigentlich der Vergangenheit an.
Ihr Moderator ist Markus Schuld.
In unserem Podcast Next Level Banking geht es um Technologie, es geht um Innovation und darum, welche Chancen sie für die Finanzwelt mit sich bringen. Aber Chancen, das wissen wir alle, gibt es nicht ohne Risiken und Erfolg hat, wer sie zu managen weiß. Und genau deswegen sind Risiken auch Thema hier auf der DK Next. Hier sprechen wir über ein Thema, das nicht nur Banken, sondern uns alle betrifft, Cyberkriminalität. Die Lage ist ernst, die Angriffe werden professioneller und die Täter agieren längst nicht mehr allein, sondern sie sind arbeitsteilig unterwegs, fast industriell könnte man sagen. Welche Folgen hat das für die Finanzbranche, für Unternehmen und für Privatpersonen? Darüber sprechen wir heute mit Carsten Maywirt. Er leitet die Abteilung Cybercrime beim BKA und natürlich mit unserem Gastgeber Daniel Kapfer, Finanzvorstand und COO der DK Bank.
Herr Kapfer, Herr Maywirt hat dieser Tage einen Post auf LinkedIn veröffentlicht und hat dabei gesagt, Cyberkriminalität kostete im vergangenen Jahr, also in den vergangenen 12 Monaten, 202 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft. Wenn man das runterbricht, dann sind das 200 Euro, masso meno, für jeden einzelnen Bundesbürger. Das ist eine große Summe. Unternehmen zahlen nach Ransom-Angriffen Lösegelder und einige stellen dann noch nicht mal Strafanzeige. An den Finanzer hier also die Frage, wie geht die DK mit der Bedrohungslage um? Budgetieren Sie vielleicht schon Absicherungsmaßnahmen oder bilden Sie Rückstellungen für potenzielle Schadensfälle?
Ja, also Banken haben ja eine wunderbare Denkweise, die da heißt, habe ich ein Risiko, sollte ich versuchen, dieses Risiko zu quantifizieren. Und ich muss durch Kapital sicherstellen, dass ich dieses Risiko dann auch tragen kann, wenn schlagen wird. Das ist ja mal die Grundidee, mit der Banken erstmal an Risiko rangehen. Insofern ist das Cyberrisiko eine Unterart des operationellen Risikos im Fachjargon des Risikomanagements. Und insofern schauen wir uns dort auch an, was das Risiko sein könnte und wie wir damit umgehen würden. Es wäre jetzt aber natürlich eine ziemlich dumm defensive Haltung zu sagen, naja, ich lege einfach mal nur Geld zur Seite, wenn es passiert, damit ich es mir jetzt leisten kann. Da hängen ja noch ein paar andere Dinge dann wie Reputation und so weiter, sodass es natürlich auch um Geld geht, um Schutzmechanismen zu investieren und dann hoffentlich dieses Risiko zu vermeiden, sodass es gar nicht dazu kommt, dass ich nachher einen Schaden tragen muss. Aber es ist für uns natürlich ein sehr viel schwerer greifbares Risiko als ich habe einen Kredit vergeben. Ich weiß typischerweise, wie dieser Kreditnehmer, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der ausfällt und kann dafür vorsorgen, dass es hier deutlich schwieriger.
Herr Maywirt, wenn ich das höre, dass Unternehmen nach Ransom-Angriffen keinen Polizeischutz fordern, keine Strafanzeige stellen, dass sie einfach Lösegeld zahlen, dann stehe ich vor der Frage, sind die Unternehmen in Deutschland längst daran gewöhnt? Haben sie Cyberkriminalität als Geschäftsrisiko einfach eingepreist oder steuern sie irgendwo dagegen?
Nach unserer Erfahrung hat die Strategie der Unternehmen sich schon sehr stark gewandelt, auch in den vergangenen Jahren. Also ich nehme schon wahr, dass die Unternehmen sich hier besser aufstellen. Große Unternehmen mit mehr finanziellen Möglichkeiten besser, als das vielleicht kleine und mittelständische Unternehmen können. Wäre natürlich fatal, wenn man sich als Unternehmen nicht richtig aufstellt und darauf wartet, bis man Opfer wird und dann einfach Lösegeld zahlt. Das ist, glaube ich, die schlechteste Alternative, die man überhaupt wählen kann. Weil man ist immer gut beraten, die Polizei einzuschalten, kein Lösegeld zu zahlen. Man handelt hier nicht mit irgendwelchen Geschäftspartnern, sondern es sind Verbrecher. Und insofern ist man gut beraten, wenn man sich gut aufstellt auf der einen Seite und wenn man sehr schnell die die Polizei informiert. Wir können die Spuren nur verfolgen, wenn wir sehr schnell eingeschaltet werden. Sie wissen, dass gerade in Deutschland die Verfolgung von IP-Adressen sehr flüchtig ist. Und insofern werben wir dafür, die Polizei zu nutzen. Wir haben professionelle Verhandlungsteams. Wir können ganz wesentlich in dieser entscheidenden Situation beraten. Wir kennen die Täter, wir wissen, wie sie vorgehen und haben da eine lange Erfahrung.
Sie haben die Lage mal als ernst angesprochen, als anspruchsvoll bezeichnet. Da komme ich auch nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, zu dem Eindruck, Cyberkriminalität ist ein Riesenwachstumsmarkt. Was macht Cyberkriminalität, was macht diesen Wachstumsmarkt aus?
Natürlich ist es erstmal so, dass über die letzten Jahre hinweg die Lebens- und Arbeitsprozesse sehr stark digitalisiert wurden. Das heißt, die Angriffsseite für die Täter hat sich ganz enorm verbreitert. Viele Prozesse finden in der digitalen Welt statt. Und es ist für einen Angreifer relativ einfach. Er braucht einen Rechner, er braucht Strom und einen Internetzugang. Und dann können Sie von jedem Ort der Welt jeden Rechner angreifen. Das ist sehr einfach und dann hat sich sehr viel getan auf dieser kriminellen Seite. Wir beobachten seit über 10 Jahren, dass sich eine Underground Economy rausgebildet hat. Das heißt, solche Hoodie-Typen, ja, dieses alte Klischee, Script-Kiddies, ja, das gehört eigentlich der Vergangenheit an. Seit mehr als 10 Jahren hat sich da eine professionelle Underground Economy rausgebildet, ein kriminelles Ökosystem. Wir nennen das Crime as a Service. Kriminelle Dienstleister, wie in der normalen, legalen Welt auch, die ihre Dienste anbieten, die Server vermieten, die Malware-Coden, die in Systeme eindringen und die Passwörter und Zugangsdaten dann verkaufen an weitere Tätergruppierungen, die dann ihre Malware auf die Systeme bringen und so weiter. Das ist ein sehr einträgliches Geschäft. Niemand muss mehr eine Straftat von A bis Z selbst organisieren und durchführen, sondern er kann sich hier Dienstleistungen hinzukaufen und dieses Geschäft funktioniert hervorragend. Und dann kam sowas wie die Pandemie. Das war auch ein Katalysator für diese Art der Kriminalität, weil die Täter, die uns sehr genau beobachten, die gesellschaftliche Entwicklung sehr genau beobachten, die Narrative dieser gesellschaftlichen Entwicklung nutzen, beispielsweise für ihre Phishing-Mails, um die echter aussehen zu lassen. Und dann haben die gesehen, oh Gott, hier gibt's ganze Gesellschaften, die müssen von einer Woche auf die andere, wir erinnern uns noch, im März 2020, von einer Woche auf die andere in remote Arbeitsstrukturen übergehen und die wussten, darauf sind die nicht eingestellt und dann haben die auf Dauerfeuer gestellt.
Das klingt jetzt ziemlich erschütternd. Wie nehmen Sie diese Gefahr Cyberkriminalität wahr, Herr Kapfer?
Ja, ich kann das, also würde es gerne nochmal unterstreichen. Dieses Hoodie-Bild ist wirklich fatal, weil dann unterschätzt man das Thema substanziell. Ich denke, es geht am oberen Ende bis hin zu Staaten, wahrscheinlich wie Nordkorea und andere, die eben entsprechend darüber auch ihr Tun finanzieren. Das muss man sich immer wieder dann vor Augen rufen und dann weiß man, was da für ein Professionalitätsgrad dahinter steht. Das ist jetzt eben nicht jemand, der mal aus destruktiver Energie, Lust, ob er das technologisch schafft, das macht, sondern das ist jemand, der da laufend Einkommen mit generieren will und der auch durchaus mal mehr Ressourcen reinsetzt, der sagt, ich spioniere das Ziel erstmal aus. Ich lasse mir erstmal Zeit zu gucken, wie ich am besten angreife. Also da ist ja die Rede von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und Umsetzungsabteilungen. Also das ist ein erschreckender Professionalisierungsgrad, wie es Herr Maywirth schon sagte. Und das spiegelt sich natürlich immer wieder in unserem Geschäft wider. Ich glaube, wir haben 2 Dinge, die interessant sind. Wir haben einmal ganz viel Identitäten. Auch das ist aus meiner Sicht unterschätzt. Ich lese häufig so Nachrichten, ja, es sind Daten abgeflossen, aber es ist ja finanziell nichts passiert. Und das ist garantiert eine Vortat gewesen, um mit diesen Identitäten was im zweiten Schritt zu tun. Und zum zweiten merken wir es natürlich in Versuchen, dann eben entsprechend Vermögenswerte, wie auch immer, abzuzwacken. Ich sag's mal so salopp, sei das, dass man versucht, auf Depotwerte in unserem Fall zuzugreifen, dass man versucht, Zahlungsströme zu beeinflussen. Und sag mal, spätestens im privaten Bereich sehen wir alle, wie viele Mails da reinflattern mit einer angeblichen Handyrechnung. Zum Glück von Providern, die man vielleicht gerade nicht hatte, von Netflix, die sagen übrigens, du musst deine Zahlungsdaten aktualisieren. Also der Professionalitätsgrad, früher hat man gesagt, stimmt die Farbe nicht, sieht komisch aus. Aber der Professionalitätsgrad ist jetzt wahrscheinlich auch bedingt durch KI so hoch, dass das Risiko, glaube ich, deutlich gestiegen ist.
Herr Maywirth, um es auch nochmal zu verdeutlichen und vielleicht auch die Gefahr nochmal herauszustellen. Sie haben gesagt, der typische Angriff verläuft ja mehrstufig. Da dringt man zuerst ins System ein, man schafft sich den Zugang und erst dann erfolgt der Angriff. Vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel erklären.
Also wenn Sie sich beispielsweise Ransomware-Angriffe anschauen, sind jeder Gruppierungen, die es darauf abzielen, Netzwerke, Daten in diesen Netzwerken zu verschlüsseln, um ein Lösegeld zu erpressen von dem Opfer. Ganz häufig Unternehmen. Und wenn Sie sich die Killchain dieser Tatorganisation angucken, das ist im Prinzip die Organisation dieser Tat und die verschiedenen Schritte, die ich erledigen muss, um ins System einzubringen und Daten auch verschlüsseln zu können. Also die verschiedenen Phasen einer Tatausführung, wenn man so will. Und das beginnt lange bevor die Ransomware-Gruppierungen auf der Bühne stehen. Das beginnt schon bei den Initial Access Brokern, so eine kleine Gruppe, 4.500 Angebote in etwa im Internet verfügbar. Die kompromittieren Systeme und machen dann aber weiter nichts. Die könnten in diesen Systemen jetzt diese Systeme durchsuchen, machen aber weiter nichts. Die nehmen nur die Benutzerdaten und die Passwörter und verkaufen die auf Marktplätzen, wo man sich mit solchen Daten eindecken kann. Und solche Daten werden gekauft von sogenannten Dropper- und Loader-Organisationen. Das sind Tätergruppierungen, die eine Malware einsetzen und über Benutzerdaten und Passwörter erstmals ein System kompromittieren und eine Malware auf das System schieben. Die könnten mit dieser Malware jetzt auch das System durchsuchen und dort Daten exfiltrieren und Ähnliches machen. Die machen aber nichts damit, sondern die vermieten diese Zugänge wieder an andere Gruppierungen. Und jetzt betreten die Ransomware-Gruppierungen die Bühne. Die mieten nämlich, und das lässt sich ja hochskalieren, weil die nicht nur 1, 2, 3 kompromittierte Systeme im Angebot haben, sondern die unterhalten Botnetze mit mehreren Tausend oder 10.000 Bots. Und die vermieten dann diese Zugänge an die Ransomware-Gruppierung und dann schieben die über diese Malware, über diese Dropper-Malware, ihre Ransomware in das System rein und dann fangen die ihr kriminelles Business an. Das heißt, die gucken sich jetzt um im System, wo bin ich hier? Ist das ein Unternehmen, das gut verdient? Wenn das gut verdient, wenn die Umsätze haben, die gehen auf den Exchange-Server, in die Mails rein und schauen, was werden hier für Umsätze generiert. Und je mehr dieses Unternehmen an Geld verdient, desto höher steigen die in der Priorität der Abarbeitung dieser Tätergruppierung. Und dann ist es regelmäßig so, dass die zunächst mal Daten exfiltrieren und die auf Dedicated Leak Sites, nennen wir das. Das heißt, die unterhalten Websites im Netz und auf diesen Websites kündigen sie erstmal an, das Unternehmen ist kompromittiert und wenn die nicht zahlen, dann laden wir hier alle Daten hoch, die wir exfiltriert haben und jeder kann sich die anschauen. Wenn die das gemacht haben, fangen die an, sehr effizient die Daten im Netzwerk zu verschlüsseln. Und dann erfährt es auch das Unternehmen. Die sind meistens mehrere Wochen, Monate vielleicht in den Netzwerken des Unternehmens unbemerkt. Und ist das meistens so, an einem Freitag, wenn jeder ins Wochenende geht und auch die Systemadministratoren nicht da sind, dann verschlüsseln die. Und wenn man dann am Montag ins Büro kommt und den schwarzen Bildschirm sieht, dann beginnt die ganze Sache ein wenig bunt zu werden. Und dann ist es meistens so, dass man sich dann mit einer Lösegeldforderung konfrontiert sieht und mit den Tätern in Kontakt treten muss.
Das klingt jetzt nach einem ziemlich ungleichen Katz-und-Maus-Spiel, dass die Täter da mit den Opfern, auch mit den Strafverfolgungsbehörden spielen. Wie reagiert das BKA auf solche Angriffe?
Wir haben im BKA schon seit sehr, sehr vielen Jahren bekämpfen wir Cybercrime. Wir haben hier 2020 zuletzt einen sehr starken Schwerpunkt gesetzt. Wir haben nämlich aus der Einheit, die vorher Cybercrime bekämpft hat, eine Abteilung im Bundeskriminalamt gemacht. Wir sind jetzt eine von 11 Abteilungen im Bundeskriminalamt. Das heißt, damit ist eine Aufwertung einhergegangen. Wir haben mehr Personal und mehr Finanzmittel zur Bekämpfung dieser Kriminalität zur Verfügung gestellt. Wir haben hier jetzt eine junge wilde Truppe, sage ich immer. Jung trotz mir, ja, wir sind viel jünger als das BKA im Schnitt. Wir sind so 34, 35 Jahre im Schnitt und haben in diesen vergangenen Jahren sehr, sehr gute Fähigkeiten aufbauen können, die wir auch in entsprechenden Ermittlungserfolgen zeigen konnten und sind gerade in den letzten 2 Jahren sehr spektakuläre Ermittlungserfolge gelungen. Wir sind gegen illegale Marktplätze vorgegangen, gegen illegale Dienstleister, ob das Stresserdienste sind im Netz, die Dienstleistungen zur Begehung von DDoS-Attacken anbieten, oder wir sind gegen kriminelle Exchanger vorgegangen. Das heißt, das sind die, die Kryptowährungen in Fiat-Währungen auszahlen. Und wir sind sehr erfolgreich gegen solche Malware-Gruppierungen vorgegangen, wie ich sie gerade geschildert habe, die als Dropper und Loader fungieren, quasi für die Ransomware-Gruppierungen eine ganz wichtige Infrastruktur darstellen. Und so konnten wir ganz erheblich dazu beitragen, dass weniger Straftaten geschehen sind.
Das heißt, Sie setzen vor allen Dingen an der Infrastruktur.
Wir haben im Wesentlichen 4 Bekämpfungsansätze. Der erste ist ganz klar akteursbezogen, klassische Polizeiarbeit. Wir identifizieren die Täter. Aber da wir festgestellt haben, dass gerade viele Täter, die die schweren Straftaten begehen, nämlich Ransomware-Delikte, in Russland aufhältig sind und dort geduldet werden, die sitzen in sogenannten Safe Havens, haben wir eine zweite Strategie, die wir durchführen. Wir klären Infrastrukturen der Täter auf. Die Täter müssen ja in der Regel, wenn es schwere Delikte sind, Marktplätze oder insbesondere Ransomware-Delikte, dann brauchen die eine Vielzahl von Servern, die sie im Netz betreiben müssen. Und auf diesen Servern werden Dienste betrieben, die zur Organisation dieser Straftaten erforderlich sind. Diese Infrastrukturen klären wir auf und wir verschaffen uns Zutritt zu diesen Infrastrukturen und nehmen sie den Tätern quasi weg. Und damit wird den Tätern quasi das Tatwerkzeug weggenommen und sie können diese Straftaten nicht mehr begehen. Gleichzeitig gucken wir, was wir auf diesen Infrastrukturen an Finanzmitteln finden, an Kryptowährungen, die diese Täter benutzt haben, dort parken. Die nehmen wir ihnen weg, das ist ganz klar. Wir haben ein Polizeiwallet, in das wir das dann reinlaufen lassen. Und als vierten Ansatz haben wir ganz neu im letzten Jahr entwickelt, den nennen wir disruptive Kommunikation. Wir kommunizieren mit den Tätern. Und wir betreiben ein Blaming and Shaming. Wir versuchen, Missgunst und Unsicherheit in die kriminelle Szene zu streuen. Das machen wir, indem wir Videos produzieren und diese auf Webseiten hosten und merken da schon, dass das auf eine gute Resonanz in der kriminellen Community stößt.
Sie reden erstaunlich offen darüber.
Das ist auch offen. Wenn Sie auf die Website operation-endgame.com gehen, können Sie unsere Videos dort anschauen. Die sind gedreht in einem modernen Anime-Style, wie man das heute so macht, in Netflix-Manier. Wir haben die erste Staffel 2024 abgedreht mit 8 Filmen, haben jetzt in 2025 wieder nachgelegt. Und in diese Videos, 2 Minuten jeweils, haben wir alles eingebaut, was wir an Wissen zu diesen Tätern haben. Und ja, das geben wir auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise weiter.
Das bleibt ein Wettlauf, aber wenn Sie jetzt mal vergleichen, die Branchen untereinander, wie attraktiv sind Banken?
Die Banken sind natürlich eine sehr attraktive Branche für DDoS-Gruppierungen. Kaff hat es eben schon gesagt, dass mit dem finanziellen Hintergrund ist vielleicht ein bisschen zurückgetreten. In den letzten Jahren sind sogenannte Hacktivisten stärker nach vorne gekommen, und zwar im Kontext der Kriege zwischen Russland und der Ukraine und Israel und Hamas haben sich Gruppierungen politisch motiviert gezeigt und haben DDoS-Attacken in Deutschland verübt gegen Ziele in Deutschland, weil wir beispielsweise die Ukraine unterstützt haben. Die haben Telegram-Kanäle unterhalten, haben ihre Straftaten dort angekündigt. Das ist ein neues Phänomen. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass die Banken hier schon auch gut investiert haben. Die Banken sind natürlich, stehen mit ihren Online-Präsenzen in der Öffentlichkeit, müssen gut abgesichert sein. Und es ist allerdings ein Mythos, dass die Täter sich ein bestimmtes Ziel raussuchen mit einer Crime-Motivation und dieses Unternehmen angreifen. In der Regel ist es so, dass bei den finanziell motivierten Tätern die Täter das Schleppnetz auswerfen und dann gucken, wen habe ich denn im Schleppnetz drin, und dann sortieren die, das nennt man Big Game Hunting, sortieren die nach der Potenz, die das Opfer bereit ist oder in der Lage wäre, Lösegeld zu zahlen. Und bei den staatlich motivierten Tätern ist das ein bisschen anders. Die gucken sie schon an, wen wollen wir hier haben, wer ist interessant aufgrund seiner Daten oder aufgrund der politischen Richtung. Das ist allerdings ein anderes Phänomen.
Herr Kapfer, diesen Wettlauf, wie erleben Sie den im Finanzsektor? Wie erleben Sie den vor allen Dingen, wenn es darum geht, Angriffe abzuwehren? Wie erleben Sie den, wenn es darum geht, neueste Sicherheitsstandards zu etablieren?
Ja, ich erlebe den einmal mit sehr bodenständigen Antworten. Ich glaube, da kommen wir gleich drauf, nämlich zu sagen, aber die Schutzmechanismen sind schon sehr grundsätzlich. Haltet eure Software auf dem Laufenden, habt gefälligst vernünftige Passwörter, schaut immer kritisch auf Mails von außen, die ihr nicht kennt. Also die neueste Variante war neulich, ich kriege angeblich von unserem Mailsystem eine Message, dass eine Mail von mir nicht angekommen ist. Aber interessanterweise habe ich selber an mich selbst geschrieben, laut dieser Mail. Aber die war perfekt gemacht, so wie das unser Mailsystem sonst zurückmelden würde. Also immer dieses Misstrauen aufrechtzuerhalten. Ich meine, die plumpen Versuche gibt's nicht mehr, wo mir mein Vorstandsvorsitzender sagt, ich soll mal 20.000 Euro überweisen und dann noch auf eine Kontonummer, die irgendwo im Ausland ist. Aber dieses kritisch draufgucken, das heißt, es gibt eine ganze Menge Dinge, um nochmal zu beruhigen, wo man sagt, die sind immer gleich und die sollte man tun. Klar, wir ITler sagen auch gerne, das größte Problem sitzt immer vor dem Bildschirm. Und das Zweite ist eine große Sorge über diesen Wettlauf, weil Software immer Schwachstellen hat und sie hat eine große Zahl von Schwachstellen und wenn sie weiterentwickelt, kriegt sie wieder neue Schwachstellen und es einfach ja ausreicht, wenn die eine Schwachstelle gerade offen ist, also das eine Türchen zum Haus steht offen. Vielleicht habe ich alle anderen super geschlossen, aber die eine gerade einen Moment zu spät, dann würde das schon ausreichen. Das heißt, es fällt mir schwer, ein Kosten-Nutzen-Verhältnis zu definieren, wie ich das bei anderen Risikoarten kenne. Und vielleicht, um das auch nochmal zu unterstützen, diese eine Schwachstelle, die wird dann auch veröffentlicht im Darknet und die wird veröffentlicht mit, liebe Leute, wie könnt ihr diese Schwachstelle ausnutzen? Ihr müsst gar nicht darüber nachdenken, hier ist ein Stück Code, mit dem ihr diese Schwachstelle ausnutzen könnt. Das heißt, es kann sein, dass die eine Stunde später, einen Tag später für jeden beliebig nutzbar ist. Und das ist, das macht einem schon Sorge, weil man sagt, ja gut, also ich muss immer gucken, dass wirklich alle Türchen zu sind. Auch dafür hat man dann natürlich professionelle Prozesse, aber das beschreibt vielleicht ganz gut dieses Wettlaufgefühl, das Sie gesagt haben. Und am Ende heißt das auch, dass man sich fragt, werde ich alle Türchen zuhalten können? Oder muss ich mir nicht auch darüber Gedanken machen? Und das glaube ich, das ist Herr Maywirth sagte, was ist denn, wenn es passiert ist? Also wenn ich, dass jemand bei mir drin ist, bin ich darauf vorbereitet, darauf zu reagieren. Also merke ich überhaupt, um mich vorbereitet zu reagieren.
Herr Maywirth, woran merke ich denn überhaupt, dass jemand in meinem System ist?
Naja, das könnte man respektierlich sagen, wenn der CISO bei einem nachts um 1 Uhr anruft, dann spätestens. Ja. Aber es gibt natürlich entsprechende Technik, wo man natürlich versucht, Angriffe zu detektieren. Da gibt es natürlich kein Allheilmittel für, das ist ganz klar. Die Gruppierung ging sehr unterschiedlich vor. Auch Herr Kapfer hat es ja eben schon genannt, es gibt eine Menge an Dingen, die man richtig machen kann, indem man Systeme halt wirklich auf Stand hält, indem man sehr vernünftiges Passwortmanagement hat. Die Second-Factor-Authentifizierung ist eine sehr gute Sache gewesen, muss man sagen. Die hat vieles sicherer gemacht. Ja. Und wenn man diese Regeln beherzigt, dann kann man mit einem kalkulierbaren Risiko arbeiten. Das Risiko kann man nie auf Null drücken. Das wird nicht passieren.
Das Risiko kann man nicht auf Null drücken, wirft die Frage auf, was mache ich, wenn es passiert ist? Was macht zum Beispiel die Deka im Ernstfall, um möglichst schnell wieder herstellungsfähig zu sein?
Ja, das hat natürlich alle Ebenen. Die Frage ist, und da wir haben ja von der Europäischen Bankenaufsicht richtigerweise einen Cyber Resilience Stresstest gehabt, da ist die Frage im Vordergrund gestanden, weißt du eigentlich, wie du dein wichtigstes System wiederherstellen würdest? Und die Frage ist gar nicht so trivial, weil ich zunächst mal ja herausfinden muss, welches ist denn zuletzt prozessierte, nicht kompromittierte Datenbestand? Und wie komme ich von dem auf den heute aktuellen Datenbestand? Also das ist eine eine Frage, die ist nicht so trivial wie das System fällt aus und ich muss es jetzt innerhalb eines Tages wiederherstellen. Da sind wir ITler typischerweise gut drauf vorbereitet. Aber diese Situation, es liegt ein Zeitraum dazwischen. Da machen wir uns sehr viel Gedanken drüber, wie man das orchestrieren kann. Ja, bei manchen Systemen überlegt man sogar, kann ich davon irgendwo eine Kopie halten? Aber das wäre natürlich auch nicht ganz trivial, weil diese Kopie darf wiederum von dem Angreifer nicht über den gleichen Weg zugänglich sein. Also sie müsste irgendwie besonders abgeschottet sein, bis hin zu den klassischen Dimensionen, die man in der Bank sich schon immer überlegt hat. Wie sieht eigentlich ein Notfallprozedere aus, wenn ich das System nicht zur Verfügung habe? Also was mache ich denn dann? Und da, das kennen Sie, glaube ich, besser als ich. Ich kann das nur unterstützen, sich dann mit jemandem zu unterhalten, der das häufiger macht. Dann geht es auch ganz viel um Kommunikation. Also wem erzähle ich denn da wie was drüber? Wie verhindere ich denn, dass da eine Vertrauenskrise gleich noch hinterherkommt? Und das ist etwas, das habe ich bei unseren Übungen immer gemerkt, da ist man immer zu wenig drauf, weil man immer sehr stark auf die Problemlösung springt und zu wenig überlegt, wen muss ich jetzt eigentlich mitnehmen, wen muss ich informieren, wie muss ich mit Eigentümern umgehen, wie muss ich mit Kunden umgehen. Also das ist so ein bisschen wie alle anderen Stresstests, man versucht sie zu üben, aber Dinge, die man nicht häufig genug macht, da ist immer die Gefahr, dass man sie vielleicht nicht ganz so gut machen würde. Und deswegen, sag mal, ultimativ, was wir alle versuchen, ist dann nochmal Cyberversicherungen zu nutzen. Und die nicht nur zu nutzen, um, jetzt sind wir wieder beim Anfang, nachher vielleicht ein bisschen Geld zurückzubekommen, sondern weil auch die typischerweise spezielle Dienstleister im Schlepptau haben und die das häufiger machen.
Herr Maywirth, zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, welche aktuellen Entwicklungen im Bereich Cybercrime bereiten Ihnen jetzt am meisten Sorgen? Wo müssen Unternehmen jetzt besonderes Augenmerk drauf richten?
Ich glaube, als Unternehmen muss man insgesamt aufmerksam sein. Was uns ein bisschen natürlich, wo wir Respekt vorhaben, ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und das, was die Täter damit veranstalten können, dass die Täter davon nutzen können. Wir haben es eben schon gehört, die Phishing-Mails sind einfach, die sehen komplett authentisch aus. Ist ganz schwierig zu erkennen mittlerweile, welche nicht authentisch sind. Wir haben jetzt sogar erlebt, das ist, glaube ich, erst vor 1-2 Wochen bekannt gegeben worden, das CERT in der Ukraine und ESET hat es auch dann bekannt gegeben, dass ein Malware erstmals mit einer KI außerhalb kommuniziert hat, die Täter gar nicht mehr die Malware im System steuern mussten, sondern die KI die Malware gesteuert hat. Und wenn man das jetzt noch mal ein bisschen weiterspinnt und sich vorstellt, dass so eine Malware im System adaptiv reagieren kann, das heißt von einer künstlichen Intelligenz dann aktiv auf Gegenmaßnahmen des Opfers reagieren kann, dann sind wir, glaube ich, in einer Welt, die dann sehr, sehr anspruchsvoll wird und wo man sich da tatsächlich auch wirklich gut organisieren muss.
Herr Kapfer, bevor wir hier ins Dystopische abgleiten, Sie haben ja als Wertpapierhaus den Anspruch, höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Ja. Auf der anderen Seite sind Sie Dienstleister und Sie wollen wirklich überzeugende User Experience kreieren. Wie kriegt man beides zusammen? Wie geht das?
Ja, das wäre jetzt, glaube ich, ein Zeichen, dass ich Unsinn rede, wenn ich sage, das kann man irgendwie miteinander synchronisieren, sondern ist ja eben ein schönes Beispiel gefallen, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich glaube, jeder von uns ist genervt, wenn er sich bei seiner Bank einloggt und sagt, ah nee, aber das Handy liegt in der Küche, auf der ich jetzt gerade das Login noch freigeben muss, was ein Mist, jetzt muss ich da erstmal wieder hinlaufen und das Handy holen. Also es gibt, glaube ich, ganz klar Sicherheitsmechanismen, die sind einfach, stören die User Experience, aber ich glaube, der User wäre nachher auch nicht sehr froh, wenn er sagen würde, ich habe jetzt hier einen reputativen oder finanziellen Verlust erlitten. Also insofern kann man, wenn man das User Experience über das ist es leicht zu bedienen hinausgeht, natürlich sagen, dann kommt es doch wieder zusammen. Aber das ist aus meiner Sicht, wir haben jetzt ja auch angefangen, man konnte es ja lesen, dass die Sparkassenfinanzgruppe jetzt eben auch Kunden ermöglichen möchte, in Kryptowerte zu investieren. Wir würden die Kryptoverwahrung dafür übernehmen. Und da haben die Kollegen auch ein Designprinzip angewendet, das heißt Sicherheit vor Convenience. weil es da auch darum geht, ob Dinge nur noch mit physischem Hin- und Hertragen von Schlüsseln und so weiter funktionieren, mit Computern, die wirklich gar keine Verbindung von außen haben. Das muss man sich mal überlegen. In der Zeit, wo man über Digitalisierung redet, kommt es auf einmal wieder auf physische Gebäudesicherheit an. Und wer hat das Recht, da an welche Systeme dran zu gehen? Aber ich glaube, lieber so. Und bei dem Thema, was ich vorhin sagte, die Abwägung Nutzen-Ertrag ist schwierig, lieber erstmal eins drüber, als dann dort unkalkulierbare Risiken einzugehen. Aber ich glaube, das sollte da jeder sehr, sehr ernst nehmen. Wie gesagt, ich glaube, ich hatte neulich wieder so einen Fall auf LinkedIn-Post. Da ruft jemand an, gibt sich als ein Mitarbeiter der Bank aus, kennt erstaunlich viele Details, sind wir bei dem Identitätsdiebstahl, und sagt, ja, aber dazu müsste ich jetzt mal kurz gemeinsam mit Ihnen auf Ihr Konto gucken, sieht, wer sich einloggt, sagt ihm dann, ja, jetzt müssen wir ein Systemupdate machen, das dauert bis morgen und wenn der sich morgen einloggt, ist natürlich alles abgeräumt.
Heißt also, die beste Kundenzufriedenheit ist die, die auch in Sicherheit passiert?
Ja, absolut. Ich denke, der Kunde möchte von uns, dass seine Vermögenswerte sicher verwahrt sind und nicht nur, dass es einfach ist.
Das ist ein schönes Schlusswort. Damit danke ich Ihnen beiden für das aufschlussreiche Gespräch und ich denke, wir werden an dem Thema dranbleiben.
Das hat Potenzial dazu, ja.
Sehr gerne.
Ja, also in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank auch, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer, im Gespräch.